Wort Gottes, Psalm 30. Wir wollen einige Verse aus diesem Psalm lesen, ein Psalm von David. Ich preise dich, Herr, denn du hast mich aus der Tiefe gezogen und lässest meine Feinde sich nicht über mich freuen. Herr, mein Gott, als ich schrie zu dir, da machtest du mich gesund. Herr, du hast mich von den Toten heraufgeholt. Du hast mich am Leben erhalten, aber sie mussten in die Grube fahren. Lob singe dem Herrn, ihr seine Heiligen, und preiset seinen heiligen Namen. Denn sein Zorn währet einen Augenblick und lebenslang seine Gnade. Denn abendlang währet das Weinen, aber des Morgens ist Freude.
Du hast mir
meine Klage verwandelt in einen Reigen. Du hast mir den Sack der Trauer ausgezogen und mich mit Freude gegürtet, dass ich dir Lob singe und nicht stille werde. Herr, mein Gott, ich will dir danken in Ewigkeit. Amen.
Im Rahmen seiner Predigtreihe Paulus und seine Mitarbeiter hat Rainer Wirth diese Predigt überschrieben mit dem Titel Johannes Markus, ein Mann nutzt seine zweite Chance. Und entsprechend passend dazu lese ich die ausgewählten Verse, die einen Johannes Markus Bezug haben, aus den ersten Versen von Apostelgeschichte 13. Nachdem sie nun ausgesandt waren vom Heiligen Geist, kamen sie nach Seleucia. Und von da zu Schiff nach Zypern. Und als sie in die Stadt Salamis kamen, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes als Gehilfen bei sich. Paulus aber und die um ihn waren, fuhren von Paphos ab und kamen nach Perge in Pamphylien. Johannes aber trennte sich von ihnen und kehrte zurück nach Jerusalem. Sie aber zogen von Perge weiter und kamen nach Antiochia in Pisidien und gingen am Sabbat in die Synagoge und setzten sich. Zum Gebet und zum anschließenden Lied darf ich Sie bitten, sich zu erheben, soweit Ihnen das möglich ist. Geliebter Vater, wir kommen noch an diesem Sonntagmorgen zu dir und vor dein Angesicht und danken dir für deine Gegenwart. Danke, dass du uns durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, nahegekommen bist. Danke, dass dieses Licht die Welt erhält und dass du uns auch zu solchen Lichtern umgestalten und hineingestalten willst, die dich widerscheinen. Und danke, dass auch da, wo es in unserem Leben Brüche gibt, so wie wir das im Text gerade gehört haben, dass du auch gerade da gegenwärtig bist. Danke, dass du der Herr bist über unser gesamtes Leben, über deine gesamte Schöpfung, über deine gesamte Menschheit. Und danke, dass du nicht nur Retter, sondern auch Vollender bist. Wir bitten dich jetzt für diesen Gottesdienst, dass das geschehen darf, dass Menschen dir begegnen, dass dein Licht in Leben hineinkommt, dass deine Herrlichkeit groß wird und dass Neuzeugung geschieht. Und dass du denen, die dich kennen, aber lau geworden sind, neu aufhilfst, dass du korrigierst, dass du das, was du an Dienst an uns hineinlegst, dass das Frucht bringen darf, nicht nur heute im Gottesdienst, sondern auch in unseren Alltag hinein. Dass unser Leben dich widerspiegelt. Das bitten wir dich auch für unsere Kinder in den unterschiedlichsten Kindergruppen. Segne sie und segne die, die ihnen dein Wort näher bringen. Wir bitten dich für dein Volk Israel. Ruf du heraus, lasse dich erkennen und schaff du ihnen Recht und Gerechtigkeit. Schenk Weisheit und Klarheit und danke, dass wir dein Volk bei dir am allerbesten aufgehoben wissen dürfen. Wir bitten dich auch für unsere Regierung, für unser Land. Vater, zieh du deine Hand nicht zurück, sondern erweist du uns Erbarmen und Geduld. Sei du uns gnädig und schenk du noch einmal eine Neuausrichtung auf dich. Danke, dass du da bist. Danke, dass du der Herr bist. Danke, dass du regierst. Danke, dass dir nichts entgleitet. Und danke, dass wir auf dich zugehen dürfen. Danke, dass du wiederkommst. Amen.
Ja, wir sind in zwei Einheiten durch das Leben des Paulus gegangen. Wir haben die Aussendung zur ersten Missionsreise betrachtet. Ich lese noch einmal die der Textlesung vorausgehenden Verse. Als sie aber dem Herrn dienteten und fasteten, wir haben festgestellt, nicht beim Nichtstun hat Gott geredet, sondern als sie dem Herrn dienten, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie, beteten, legten die Hände auf und ließen sie ziehen. Nachdem sie nun, so am Anfang des vierten Verses, ausgesandt waren vom Heiligen Geist. Nun, neben Paulus ist natürlich Barnabas die Hauptfigur. Ihn haben wir auch schon betrachtet. Wir haben das, was die Apostel über ihn gesagt haben, was auch in seinem Namen enthalten ist, betrachtet. Er ist ein Hirte, ein wahrer Hirte, ein Sohn des Trostes. Ich habe ihn genannt, ein 7000er unter den 8000ern. Und ich habe ihn ja erzählt vom Himalaya, vielleicht 7000er, jedenfalls von so einem Flachland-Tiroler wie mir, missachtet werden, weil man immer nur guckt, wo sind die großen, die ganz großen Berge. Aber sie haben eine wichtige Rolle und das gilt auch für den Mann, den wir heute betrachten wollen, ebenfalls einen Diaspora-Juden, den wir ins Visier nehmen, Johannes Markus. Vielleicht sagen Sie, Johannes Markus, weiß gar nicht so richtig, wer das ist. Meistens wird er nur Markus genannt. Und ich lese uns nochmal diese Passage, wo er erwähnt wird. Sie kamen von der Hafenstadt von Antiochia, Seleucia, zu Schiff nach Zypern. Und als er in die Stadt Salamis kam, verkündeten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes Markus, als Gehilfen bei sich. Und dieser Mann ist sehr interessant, wenn man ihm mal ein bisschen in der Schrift nachgeht. Und wir haben es bereits gehört. Ich habe versucht, das Wesentliche in den Titel schon zusammenzufassen. Johannes Markus, ein Mann, nutzt seine zweite Chance. Nun, wer war Johannes Markus? Er wird mehrfach im Neuen Testament erwähnt. Er ist wohl ebenfalls ein Diaspora-Jude. Was ist ein Diaspora-Jude? Es gab zur damaligen Zeit, wie auch heute, viele Juden, die nicht in Eretz Israel lebten, aber Juden waren und auch Judentum mehr oder weniger gepflegt haben und die Verbindung zu ihrer Heimat. Und die nannte man damals, auch heute, Diaspora-Juden. Wie kommt man darauf bei Johannes Markus? Nun ja, er hat einen Doppelnamen, der auf einen jüdisch-römischen Hintergrund hinweist. Johannes ist sein hebräischer Name. Jochanan, da steckt das Wort für Gott des Ewigen drin und Chen die Gnade. Also dieser Name Johannes heißt Jochanan, Gott ist gnädig. Aber seltsamerweise für einen frommen Juden trägt er als zweiten Namen, das hängt wahrscheinlich mit seiner Familie zusammen, Markus, das heißt dem Mars geweiht. Nun, er war der Sohn einer Maria. Bei den Marien muss man ja immer ein bisschen gucken, welche ist denn eigentlich gemeint. Und manchmal weiß man das gar nicht so genau. Es gibt ganz unterschiedliche. Sie war eine Frau, wohlhabend offensichtlich, und hat in den Anfangsjahren die Gemeinde, die Urgemeinde in ihrem Haus beherbergt, unter anderem beim Pfingstempfang. Und man meint, ihr Haus verorten zu können, auch das Obergemach auf dem heutigen Zionsberg. Man hat dort eine Synagoge gefunden, die als erste weltweit bekannte judenchristliche Synagoge gilt. Denn im Unterschied zu den frommen Juden haben die christlichen Juden, haben die messianischen Juden, haben die Judenchristen, hat die Urgemeinde die Warnung des Herrn im Ohr gehabt: Wenn ihr Jerusalem umzingelt seht, so flieht. Während, wir haben gestern Abend auch in unserer Gruppe darüber gesprochen, während die nicht Jesusgläubigen, aber an Gott glaubenden Juden gerade in die Stadt hineingeflohen sind und dann umgekommen sind. Aber das führte dann dazu, oder vielfach umgekommen sind, das führte dann dazu, dass nach der Zerstörung Jerusalems die judenchristliche Gemeinde aus dem Ostjordanland Pella zurückkehren konnte. Und dann hat sie wahrscheinlich an diesem geschichtsträchtigen Ort, wo sie auch Pfingsten zugetragen hat und die letzte Abendmahlsfeier, da hat sie eine erste judenchristliche Synagoge gebaut. Wie kommt man da drauf? Ja, normalerweise Synagogen in Jerusalem sind immer ausgerichtet auf den Tempelberg, wo Gott ja gesagt hat, er will seinen Namen wohnen lassen. Aber diese Synagoge aus dem ersten Jahrhundert, die man da gefunden hat, ist ausgerichtet auf den Berg Golgatha. Also man könnte sagen, alle drei, die sich auf die erste Missionsreise aufmachen, haben eine Prädestination Gottes in ihrem Leben. Alle drei sind aus zwei Kulturkreisen. Bei Johannes Markus ist vielleicht am wenigsten ausgeprägt, aber sowohl Barnabas und Paulus sind ja Diaspora-Juden und wahrscheinlich auch Johannes Markus. Das heißt, sie kannten sich in beiden Kulturkreisen aus. Nun, Johannes Markus war schon vor der ersten Missionsreise ein Erwählter von Paulus und Barnabas. Es war so, dass in einer bestimmten heilsgeschichtlichen Situation Fragen aufgekommen sind und Paulus und Barnabas nach Jerusalem gegangen sind. Sie haben sich nie gelöst von Jerusalem. Paulus sagt, die eine Gemeinde aus Juden und Heiden, aus Beschnittenen und Unbeschnittenen, die gehören zusammen. Und so erstatten Paulus und Barnabas Bericht und die klären da was. Und dann kehren Barnabas und Saulus zurück nach Antiochia, ihrer Dienst- und Heimatgemeinde. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 12, Vers 24, als sie von Jerusalem zurückkamen und nach Antiochien gingen, nahmen sie auch Johannes mit dem Beinamen Markus mit. Also der war schon mal ihre Wahl. Und Johannes Markus hat sich sozusagen in den Dienst stellen lassen und hat diesem Ruf Folge geleistet. Aber jetzt auf der ersten Missionsreise, wir haben es gehört, geschieht etwas Unerwartetes. Dieses Trio wird relativ schnell gesprengt. In der nächsten Einheit werden wir das Ägäen in Zypern, sie durchzogen Zypern und da war Elimas, der Zauberer, ein Jude, und da war der Statthalter, der sehr offen war für das Evangelium, wahrscheinlich zum Glauben gekommen. Und dann sind sie von Zypern aus, nachdem sie ganz Zypern durchzogen haben, in den Südosten der heutigen Türkei, das nannte man damals Pamphylien. Und dort trennt sich Johannes Markus von ihnen. Wir wissen nicht warum. Es heißt einfach, schauen Sie mit hinein in Ihre Bibel oder in das Textblatt, Johannes aber trennte sich von ihnen und kehrte zurück nach Jerusalem. Ah, kein Problem. Kein Problem. Das klären so Leute wie Paulus und Barnabas innerhalb einer Woche. Vielleicht auch innerhalb eines Tages. Nein, irgendwie schwelte da was, ein ganzes Jahr lang. Denn als Paulus sagt, wir müssen mal wieder zu den Gemeinden gucken, wie sie sich entwickelt haben und nach dem Rechten sehen durch den Geist Gottes. Und Barnabas sagt, jawohl, das ist vom Geist, da gehe ich mit, zweite Missionsreise. Da will Barnabas seinen Verwandten, Cousin, Vetter, Neffen, weiß man nicht genau, aber er war verwandt, mitnehmen. Und Paulus sagt, auf keinen Fall diese, ich sage es ein bisschen burschikos, diese untreue Tomate, diesen, der uns verlassen hat, im Stich gelassen hat, den nehme ich nicht mehr mit. Aber jetzt könnte man ja denken, ja, also solche Männer voll des Geistes, von Gott beauftragt, persönlich Paulus berufen, per Einzelerlass Gottes, die brauchen nicht lang, dann klären die das. Nein, die kriegen richtig aneinander und da bitterten sich und es führte dann dazu, dass Barnabas mit seinem Cousin, Vetter, Neffen nach Zypern ging und Paulus Silas erwählte und sich mit ihm dann über die Landbrücke nach Kleinasien in die Türkei, heutige Türkei bewegte und dort die zweite Missionsreise bis nach Europa hinüber, bis nach Griechenland hinüber vollführte. Also das ist erstaunlich. 47, 48 haben wir die erste Missionsreise, 49 bis 52 haben wir die zweite. Also circa ein Jahr später war das immer noch nicht geklärt. Ich habe mich heute Morgen bei der Vorbereitung gefragt, haben die eigentlich mal nie darüber gesprochen? So vorher schon, ja. Was sagst du eigentlich dazu? Ist doch blöd von dem Johannes Markus. Den kann man doch zu nichts gebrauchen. Oder ich weiß nicht, wie die Gespräche gelaufen sind. Ist ein bisschen jetzt hart gewesen, was ich gerade gesagt habe. So wird es Paulus nicht gesagt haben. Aber es muss ja schon was Wichtiges gewesen sein. Wir kennen den Grund überhaupt nicht, warum er sich getrennt hat. War es Angst vor den Verfolgungen, den Nachstellungen, war es Angst vor einem möglichen Märtyrertod. Wir dürfen das ja nicht unterschätzen. Ich glaube, kaum einer in diesem Raum stand schon vor der Frage, Bekenntnis zu Jesus oder eine Kugel im Kopf oder ein Strick um den Hals. Also das ist nicht so ganz so einfach. Waren es persönliche Dinge, zwischenmenschliche Probleme? Wissen Sie, ich stelle mir Paulus, Petrus, Jakobus, Barnabas ist vielleicht ein bisschen da milder, nicht so einfach vor. Da waren Leute mit Ecken und Kanten, da konnte schon mal die Fetzen fliegen. Also Paulus, der war ja so furchtbar konsequent und der war ja auch schon so erzogen. Und wenn der sagte auf so einer Missionsreise, Abmarsch morgen früh, 3 Uhr, Punkt, 2 Uhr Gebet, 2.45 Uhr Abendmahl, 3 Uhr seid ihr fertig. Und der Silas sich noch ein bisschen in den Augen gerieben hat, gesagt, wann? Mitten in der Nacht? Da hat Paulus ihn streng angeguckt. Also könnte so sein, ja. Und dass er da vielleicht wenig Verständnis hatte auch für die Schwachheiten. Andererseits hat er ja erlebt, wie Gott ihn auch an dem Boden zerschmettert hat, im übertragenen Sinn und im buchstäblichen Sinn. Und er war sehr barmherzig, aber wir wissen es nicht. Jedenfalls muss das Versagen, vielleicht müsste man auch sagen, das Versagen in den Augen des Paulus Gewicht gehabt haben für ihn. Denn wir müssen bedenken, dass die Zusammenarbeit mit Barnabas bereits 12 Jahre eine enge Dienstgemeinschaft hatte, eine enge Dienstgemeinschaft umfasst hatte. Da waren Freunde, da waren Brüder, die waren 12 Jahre aufs Engste verbunden und trotzdem haben sie sich in der Sache nicht einigen können und Paulus zieht mit Silas. Nun, ich habe mal versucht, auch vom Grundtext her diese Frage zu beleuchten. Und das griechische Wort, das da steht, das heißt weggehen, zurückweichen. Also Johannes Markus trennte sich. Weggehen, er weicht zurück. Da steckt auch das Wort Raum drin. Er gab Raum und deswegen wird es militärisch auch in dem profanen Griech verwendet, den Rückzug antreten. Aber wenn man den Rückzug an der Front antritt, gibt man dem Feind ja auch Raum. Kann taktische Gründe haben, aber es kann auch sein, dass man einfach die Front würde brechen. Man muss sich zurückziehen. Und so hat ein Ihnen wahrscheinlich nicht so unbekannter Ausleger namens Rainer Wörz das so interpretiert, er hat Johannes Markus die beiden im Kampf im Stich gelassen. Und da war für Paulus ein Grund, nicht mehr mit ihm zu gehen. Also, das ist die Diagnose. Aber wie geht es jetzt mit Markus weiter? Es ist klar, so ein Miles Jesu Christi, so ein Soldaten Jesu Christi kann der Herr in seinen Heerscharen, in seinen Reihen nicht gebrauchen. Johannes Markus wird unehrenhaft entlassen, Pensionsansprüche verfallen. Nein, ein Riesenwunder und auf das wollen wir den Schwerpunkt legen heute Vormittag, wie es dann weitergegangen ist mit diesem Aussortierten, der für Paulus unbrauchbar war. Wir finden ihn als Mitarbeiter, Begleiter, Schüler und Übersetzer des Petrus. Petrus ist ja im Jahr 42 bei der Verfolgung durch den Enkel von Herodes dem Großen, es war Herodes Agrippa im Jahr 42, Sie können das nachlesen, Apostelgeschichte 12, die wundersame Sache, wo die Ketten da abgefallen sind und die Waren verpennt haben, es war nachher ein Schlaf von der unsichtbaren Welt aus, die Tore haben sich geöffnet und am herrlichsten finde ich immer die Magd Rhode, die Gemeinde betet übrigens wahrscheinlich in dem Haus, wo die Mutter von Johannes besessen hat und betet und die beten wie die Weltmeister da drin und dann klopft Petrus an und die Rhode, ich weiß auch nicht, was die denkt, die macht die Tür auf und haut sie wieder zu oder was. Und dann sagt sie, da steht Petrus raus und dann sagt die betende Gemeinde, kann ja gar nicht sein, wir beten ja erst dafür, ne? Also irgendwie ganz speziell, sie bleibt dabei, ja, es ist sein Geist, da steckt die Überlegung im Judentum, jeder Mensch hat einen Personalengel, der auch erscheinen kann und dann so aussieht wie er, der arme Kerl bei mir, naja. Und dann geht Petrus weg und es heißt in Apostelgeschichte 12, er ging an einen anderen Ort. Und das war, wie wir aus außerbiblischen Zeugnissen und auch aus seinen Briefen wissen, mit großer Wahrscheinlichkeit Rom. Und dort wird Johannes Markus, nachdem die Sache auch gewesen ist, mit Paulus, nach seiner Reise mit Barnabas, auch hin. Petrus schreibt Anfang der 60er Jahre, 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 13, es grüßt euch die Miterwählte in Babylon. War ziemlich sicher ein Deckname für Rom. Und die Miterwählte ist die herausgerufene Gemeinde in Rom. Und Markus, mein Sohn. Nach außerbiblischer Überlieferung war Petrus 25 Jahre bis zu seinem Märtyrertod unter Cäsar Nero bei der neronischen Verfolgung in Rom, aber natürlich nicht ununterbrochen von 42 bis 67. Er hat immer wieder Reisen unternommen, das ist klar. Aber Markus war zumindest etliche Jahre an seiner Seite. Und so ist es auch Papias von Hierapolis, 60 bis 130. Der hat also die Apostel noch gekannt und die Apostelschüler sowieso. Er sagt, Markus war der Dolmetscher und Schreiber des Petrus, der seine Lehren genau niedergeschrieben hat. Und so ist allgemein anerkannt, auch unter Schrifttreuen, dass das Markus-Evangelium eigentlich das Petrus-Evangelium ist. Die Überlieferung sagt, Markus hat das alles noch notiert, Petrus hat es kontrolliert oder überschaut, ob noch Änderungen vorgenommen müssen. Gott hat ja verheißen, ehe die erste Generation von Zeugen stirbt, wird der Geist euch an alles erinnern. Deswegen ist auch die Schrift in diesem Punkt vollständig inspiriert. Das ist Gottes Wort. Aber Gott hat nicht gesagt, ja, also du musst dich auf Leute verlassen, die einen gekannt haben, die von einem gehört haben, der mal einen gesehen hat, der glaubt, er hat mal einen Christen kennengelernt. Sondern das sind die Original Augen- und Ohrenzeugen, Zeugen seines irdischen Lebens, Zeugen seines Leidens, Zeugen seiner Auferstehung. Das ist sehr wichtig. Und so hat Gott aus erster Hand die Schriften inspiriert und Markus war, wenn wir es ein bisschen noch nach unten zoomen, der Schreiber. Übrigens, das sogenannte Lukas-Evangelium ist wahrscheinlich nichts anderes als das Paulus-Evangelium. Aber das nur am Rande. So dass wir dann bei allen vier Evangelien Apostel im Hintergrund haben, Matthäus, Petrus, Paulus, Johannes. Nun, Markus hat auch in Ägypten gewirkt, er war ja damals auch römische Provinz. Wissen Sie ja, Asterix-Leser wissen Bescheid mit der Kleopatra und Julius Caesar und so weiter. Und die koptische Kirche, die ehrt ihn als ihren ersten Leiter. Sind wir vorsichtig mit unserem, naja, 10% Kopten bei den 100 Millionen Ägypter, das sind doch wahrscheinlich alles mehr oder weniger Namensleute. Kann sein. Aber ich erinnere daran, dass als die ISIS stärker war, vor etlichen Jahren 10 Kopten verhaftet wurden oder verschleppt wurden, verhaftet kann man nicht sagen. Und können Sie sich noch an die Bilder erinnern, mit ihren orangenen Anzügen an die Mittelmeerküste gebracht wurden. Und dann wurden sie aufgefordert, Jesus abzuschwören und dem Islam sich zu beugen. Und alle 10 Kopten haben gesagt, lieber sterben als Jesus verleugnen. Haben sie in die Kehle durchgeschnitten. Das ist koptische Kirche, also da waren wir noch nicht mal auf den Bäumen, nicht mal hinter den Bäumen, da gab es uns noch gar nicht so richtig. Natürlich die Städte südlich des Limes, wie meine Heimatstadt Ulm schon, aber die weiter nördlich noch nicht so. Also wir sollten sehr vorsichtig sein. Ich sage immer, Leute, schaut euch 2000 Jahre Kirchengeschichte an, dann wird man demütig und die Überheblichkeit darf zu Recht weichen. Es gab schon ganz andere Säulen in der Gemeindegeschichte und auch die koptische Kirche ist eben 2000 Jahre fast alt. Übrigens, nach dieser Überlieferung hat Johannes Markus auch im Jahr 68 in Alexandria den Märtyrertod erlitten. Ja, wir gehen weiter in unserer Frage, wer hat denn jetzt eigentlich Recht gehabt? Barnabas, der gesagt hat, den nehme ich wieder mit, oder Paulus? Können wir eigentlich nicht so richtig entscheiden. Wir wissen ja den Grund nicht so genau, aber wie der Engländer sagen würde, on the long run, auf der lange Sicht wurde Markus ja wieder ein ganz brauchbarer Mitarbeiter. Und nicht nur bei Petrus, sondern das Erstaunliche ist, dass wir in den Schriften des Paulus, und zwar in seinen Spätschriften, wieder einen brauchbaren Mitarbeiter finden. Und wie heißt er? Johannes Markus. Aus der ersten römischen Gefangenschaft berichtet Paulus, Kolosser 4, Vers 10, er spricht von Markus, dem Vetter, so nach dieser Übersetzung des Barnabas: Wenn er zu euch kommt, nehmt ihn auf. Er ist Mitarbeiter am Reich Gottes, mir ein Trost geworden. Den Mann, den er 15 Jahre vorher gesagt hat, das ist nicht gut, du bist, also ich will nicht sagen unwürdig, aber du bist nicht brauchbar für diesen Dienst. Du bleibst da. Er ist mir ein wertvoller Mitarbeiter, Gensi, ein Trost geworden. Und er nennt dann in Philemon 24, das ist der Brief, der parallel auch zum Kolosserbrief entstanden ist: Es grüßt dich Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus. Markus, Aristarch, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Also da taucht der Markus auch wieder auf. Und dann auch im letzten Brief, der uns überliefert ist vom Apostel Paulus, das ist die zweite römische Gefangenschaft, ich will da jetzt nicht drauf näher eingehen, aber da sind ein paar Jahre dazwischen, die zweite endet ja dann mit seiner Hinrichtung. Und er schreibt 2. Timotheus 4, Vers 11, nur Lukas ist bei mir, hole Markus und bringe ihn mit, denn er ist mir nützlich zum Dienst gut brauchbar. Wunderbar. Ein Mann nutzt seine zweite Chance. Ein Aussortierter wird wieder in den Dienst gestellt. Aus dem einst Unzuverlässigen wurde ein geschätzter Mitarbeiter. Johannes Markus ist Beispiel für Gnade Gottes im Leben eines Menschen. Man könnte auch sagen, für eine zweite Gnade Gottes, Dienstgnade Gottes im Leben eines Menschen. Trotz Versagens wurde er wiederhergestellt. Und er hat einen fruchtbaren, von Gott gesegneten Dienst gehabt. Und man sieht daran, Gott arbeitet mit unvollkommenen Menschen. Gott sei Dank. Sonst wäre der Raum hier leer, oder? Oder will einer aufstehen und sagen, der Herr kann froh sein, dass er mich hat. Mit den anderen Losern könnte ich auch nicht, aber mit mir. Scheitern ist kein Ende, sondern kann in der Hand Gottes zum Neubeginn werden. Treue im Hintergrund ist genauso wichtig wie prominente Führungsrollen. Johannes Markus war nicht nur ein Assistent der Apostel, er war ein vertrauter großer Glaubensmänner. Und Gott hat ihn gewürdigt, eine kanonische Schrift zu verfassen. Sein Leben ist ein ermutigendes Zeugnis dafür, dass Gott auch gebrochene Biografien zu mächtigen Werkzeugen machen kann. Wir kommen jetzt zum zweiten Teil und wollen uns fragen, was bedeutet das für uns? Und ich habe mir mal überlegt, wenn wir jetzt in der Bibel alle aussortieren würden, oder genauer gesagt, wenn Gott alle aussortiert hätte, die einmal versagt hätte, dann wird es aber sehr dünn in der Bibel. Dann wird es sehr dünn. Dann hätten wir David nicht mehr, wegen Ehebruch und Auftragsmord. Noah war besoffen, wäre auch aussortiert worden. Abraham hat gelogen. Gesagt, das ist meine Schwester. Und gelogen, es war seine Ehefrau. Petrus hat Christus verleugnet. Paulus war Christenverfolger. Thomas hat gezweifelt. Mose und Aaron wurden vom Zorn gepackt und haben gegen Gottes Wille gehandelt. Und. Wenn Gott gesagt hätte, das war's, nicht mehr brauchbar, aussortiert, unehrenhaft entlassen aus den Diensten des lebendigen Gottes. Was können wir froh sein, dass wir diese mutmachenden Biografien in der Bibel haben, dass es ja gar nicht auf uns ankommt, es ist der Herr, aber dass egal was passiert ist, wir uns wieder ganz neu auch in den Dienst stellen lassen dürfen. Der Feind sagt, bleib liegen, du bist doch nutzlos. Die Brüder, die Schwestern haben es ja auch gesagt, die Gemeinde hat gesagt, das ist ja eine einzige Katastrophe. Und Gott sagt, ich lasse dich nicht. Und das haben wir ja im großen Vorbild, dass Gott als Mustervolk für die ganze Welt und für die Gemeinde und für alle Menschen auch uns vor Augen stellt, Israel, dem Gottesknecht, der in jeder Hinsicht versagt hat. Israel hat alle Sünden begangen und Israel hat nicht nur einmal Gott widerstanden und gibt Gott sein Volk auf, sagt Gott, das war's. Paulus fasst das so zusammen: Hat Gott Israel verstoßen? Das sei ferne. Was er einmal erwählt hat, was er gewählt hat, Da bleibt er treu und so wird Israel im kommenden Reich Gottes ein Licht für alle Völker sein. Allerdings müssen sie auch noch durch einen Zerbruch gehen. Und auch wenn sie heute Morgen das hören, sie brauchen, auch wenn sie versagt haben, auch wenn sie vielleicht einmal aussortiert wurden oder noch aussortiert sind oder sich selber aussortiert haben. Es gibt ja Menschen, die haben so hohe Ansprüche auch an sich selber, dass sie sich gar nicht trauen, irgendwie in den Dienst nehmen zu lassen, wegen ihres Perfektionismus oder vielleicht auch wegen den anderen. Was kann ich schon, was bin ich schon? Ich sage dir ja eins, dann bist du genau der richtige Mann, die richtige Frau für Gott. Wer sagt, ich kann viel und ich bin viel, der ist ungeeignet. Wer sagt, was kann ich schon, mit solchen Leuten kann Gott arbeiten. Gott wirft diese Menschen nicht weg. Im Gegenteil, er widersteht dem Teufel, der sagt, es hat keinen Sinn. Er sagt, steh auf, bekenne und ich werde dich gebrauchen wie nie zuvor. Und hier kommt noch ein Geheimnis, das kann ich nur andeuten. Die Menschen, die so einen Zerbruch erlebt haben, und wenn sie mal die Bibel so durchgeht, dann haben das ganz, ganz große Glaubensmänner und Frauen so erlebt. Die hat Gott nachher in ganz besonderer Weise benutzen können. Ich will nur nicht sagen, nun fahren Sie mal Ihr Lebens- und Glaubensschiff gegen den Felsen, dann wird es danach umso fruchtbarer. Aber das soll nicht so sein. Aber es ist doch so, dass wir oftmals auch versagt haben, dass wir oftmals auch daneben liegen und dass wir vielleicht auch im Dienst nicht treu waren. Gib nicht auf. Der Gerechte fällt 7-mal hin. Das ist schon die erste Aussage, dass die Gerechten auch hinfallen. Man darf hinfallen. Aber in der Güte und Gnade Gottes steht er auch wieder auf. Allerdings, ich muss noch eine ernste Sache nachschieben auf der Zielgeraden. Man kann die Dienstgnade, nicht die Heilsgnade, vergeblich empfangen. Man kann gerettet werden wie durchs Feuer. Die Heilsgnade bleibt unberührt. Was Gott einmal gerecht gesprochen hat, was Gott in sein Leben gezeugt hat, das nimmt er nicht wieder. Aber vor dem Richtstuhl Christi, zumindest gibt es theoretisch diese Möglichkeit, wie es Paulus in 1. Korinther 3 beschreibt, kann es sein, dass jemand vollkommen leer ausgeht. Nicht verloren, aber er geht vollkommen leer aus, weil sein ganzes Leben Christus nicht zum Zug kommen lassen hat, seine Dienstgnade vergeblich empfangen hat. Ich lese uns einmal 1. Korinther 3, 11 folgende, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus, der Christus. Es geht also um Glaubende. Wenn aber jemand auf diesen Grund baut, man baut, indem man sich Gott hingibt. Also Gott baut in seiner Gnade, man baut nicht selber, so ist das zu verstehen. Wenn aber jemand auf diesen Grund baut, Gold, Silber, köstliche Steine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag Jesu Christi, wird es klar machen, weil es in Feuer, im Läuterungsfeuer geoffenbart wird. Da geht es nicht um Verdammnis oder Heil. Die dort vor dem Richtstuhl Christi, vor dem Bema Christi erscheinen, sind alles Gerettete. Es geht um die Beurteilung dessen, was die Gnade in unserem Leben auswirken kann. Und da gibt es durchaus Unterschiede. Hier soll nicht ein neuer Leistungsgedanke installiert werden. Oh, da muss ich aber auch ganz vorne dabei sein. Sondern es soll deutlich gemacht werden, dass unser Leben fruchtbar und von der Gnade bestimmt sein kann, wenn wir uns Christus hingeben. Aber er warnt auch davor, dass man ein Leben in der Ich-Sucht und ohne Christus als fleischlicher Christ führen kann. Und im Extremfall führt es dann dazu, Vers 14, wenn das Werk jemandes bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Also Lohn im Sinne von, Gott beschenkt uns für das, was er uns schon schenken konnte. Das ist also die Gnade zur Gnade. Aber da der Mensch kein Automat ist und das nicht alles automatisch geschieht, kann er sich auch verweigern. Wie gesagt, ich betone noch einmal, er bleibt gerettet. Wenn Paulus sagt, empfangt die Gnade Gottes nicht vergeblich, dann geht es meines Erachtens nicht um das Heil, sondern um die Dienstgnade. Man kann sein Leben versemmeln. Und bevor Sie jetzt vielleicht zu viel Angst haben, sage ich, oh, da muss ich jetzt aber, was müssen Sie? Ganz zu Jesus. Das ist schon alles. Hier bin ich, Herr. Ich möchte ein Werkzeug in deiner Hand sein, in meiner Nachbarschaft, in meiner Ehe, in meiner Familie. Und natürlich, je mehr wir und je dichter wir an das Licht kommen, wir haben es ja von diesem Lied gesungen über das Licht, desto mehr sehen wir uns auch im Licht. Und also mir geht es so. Ich denke, was war ich doch auch und bin ich noch manchmal für ein unmöglicher Kerl. Und wie gnädig ist Gott und wie barmherzig, dass er so jemand wie mich überhaupt noch irgendwie mitmarschieren lässt. Ich freue mich wie Bolle darüber. Ich bin glücklich. Und ich glaube, das ist die richtige Konsequenz. Nicht Resignation, nicht ach du Schreck, auch das noch. Aber es gibt den Fall, dass alles verbrennt. Er selbst aber, heißt es dann, wird gerettet werden wie durch das Feuer. Also da wird immer wieder der Lot angeführt, der versucht hat, politisch Sodom auf Kurs zu bringen. Was ist auf Kurs gekommen? Seine Familie, und zwar auf den sodomitischen Kurs. Also das hat keinen Verheißungsboden, dass wir Gesellschaft en bloc, en gros verändern, im Kleinen und dort, wo Gott uns hingestellt hat. Und natürlich kann Gott, wie es auch Friedemann im Gebet ausgesprochen hat, nochmal eine partielle Veränderung geben. Ich bete auch dafür. Aber es hat keine Verheißung, dass wir sozusagen eine Christenpolitik machen. Reich Gottes wird in diesem Sinn nicht gebaut, sondern erst, wenn der Herr kommt. Aber Lot hat es versucht. Er saß im Stadttor, also im Stadtrat, Parlament. Ich sage nicht, dass es nicht einzelne Brüder und Schwestern gibt, die diesen Auftrag haben. Aber nicht als Grundauftrag. Wir müssen alle jetzt versuchen, Einfluss im Kanzleramt zu gewinnen, in den Ministerien, im Weißen Haus. Einer fliegt zum Kreml. Matthias Russ, Teil 2, lässt grüßen, sagt, Vladi, so geht das nicht und so weiter. Das hat keine Verheißung. Also Lot hat ja alles verloren. Hat alles verloren. Die Frau hat sie umgedreht, ist zur Salzsäule erstarrt. Die zwei Töchter, naja, das ist auch eine besondere Familie gewesen. Ich will noch ein zweites Beispiel anführen. Saul, den ersten König Israels. Das war jetzt Altes Testament, aber man kann es trotzdem übertragen. Als Gott ihm durch Samuel sagen lässt, der Herr hat dich verworfen, dann interpretiere ich das so, nicht er ist als Mensch, als Israelite verworfen, sondern du bist deines Amtes, das ich dir gegeben habe, des Königsdienstes nicht würdig. Und die richtige Reaktion von Saul wäre gewesen, oh Samuel, das trifft mich wie ein Donnerschlag, aber es stimmt alles. Das stimmt alles. Was will Gott jetzt von mir? Gibt es schon einen Nachfolger? Soll ich ihm die Krone geben? Soll ich zurücktreten? Wie geht das jetzt? Und ich sag mal, hätte er das akzeptiert, hätte er natürlich, er war immer der ehemalige König, aber trotzdem ein angesehener und auch geretteter Jude bleiben können. Er hat sein Amt verloren. Nicht seine Gnade, Anteil zu sein an dem Volk der Wahl, der Volk Gottes. Dienstgnade. Und noch ein anderes extremes Beispiel, Ananias und Sapphira, ich habe darüber ja schon gesprochen. Ich bin der Überzeugung, die zwei sind gerettet, absolut gerettet. Aber sie haben in der Urgemeinde in einer ganz besonderen heilsgeschichtlichen Situation den Heiligen Geist im Angesicht Gottes belogen. Alle beide und sind auch jedenfalls eine von den beiden auf Nachfrage dabei geblieben. Was war die Antwort Gottes? Sie fielen ekpsyche. Sie seelten aus und die jungen Männer haben ihre Leiber begraben. Das heißt, vorzeitiges Lebensende, Dienstende. Ich bin überzeugt, sie sind gerettet. Jetzt mögen Sie sagen, das ist jetzt aber, lieber Bruder, das ist jetzt aber starker Tobak. Aber schreibt der Apostel Paulus nicht, 1. Korinther 11, Vers 30, weil ihr unwürdig esst und trinkt, sind etliche unter euch krank, manche entschlafen. Ich will ihnen keine Angst machen. Ich will nur die Realität zeigen. Das ist das Zeugnis der Heiligen Schrift. Aber wir wollen es ja positiv nehmen. Wir wollen ja nicht angstgetrieben sein. Aber wir wollen die Möglichkeit auch ins Auge fassen, dass man an seiner Berufung vorbeileben kann. Aber das Schöne ist, egal was bisher war, es gibt eine Möglichkeit, neu und ganz anders durchzustarten bei und mit Jesus. Die Gnade der zweiten Chance, die Chance der zweiten Gnade. Man muss nicht resignieren. Das ist der Wunder der Liebe Gottes bei eigentlich hoffnungslosen Fällen. Jesus speit dich nicht aus, sondern ruft dich zurück an sein liebendes Herz. Stell dich neu in den Dienst. Nicht nur Sündenvergebung ist möglich, sondern auch ein neues Durchstarten im Dienst. Und jetzt will ich ganz zum Schluss, also der immer mit seinem Schluss, erst kommt er zum Schluss, dann kommt er ganz zum Schluss und dann macht er aber immer noch nicht Schluss und dann kommt der Schluss. Also er kommt noch, der Schluss. Auch noch heute Vormittag. Zu wem hat denn Gott diesen aussortierten, was Paulus betrifft, Mitarbeiter geschickt? Zu Petrus. Ja, und was war Petrus? Da war doch auch so ein Kamerad. Und wenn sie dich alle verleugnen, ich nimmer. Und dann dreimal und sogar mit Eidschwur. Und Petrus wusste, wie man mit solchen Versagern, die dann wieder, und wie wunderbar hat der Herr ihn doch am See Genezareth mit dreimal, weide meine Schafe, weide meine Lämmlein, wieder in den Dienst gestellt. Es war ja auch so einer, der mal versagt hat. Sogar fast noch schlimmer als Johannes Markus. Er war also prädestiniert, sich dieses Mannes anzunehmen und ihn wieder in Dienst zu stellen. Auch beim Sendschreiben zu Laodicea heißt es, wenn ich sage es mit meinen Worten, also er war ja eine ziemlich chaotische Gemeinde und stolz eingebildet, Gipfel des Erkenntnisberges, ich bin reich, ich brauche nichts, ich blick durch, ich weiß Bescheid, mir kann keiner was und der Herr sagt, arm, blind, bloß, nackt. Und dann sagt er nicht, und das ist, was ich euch noch sagen wollte, sagt auch bei den Korinthern nicht, ich wollte euch noch mal sagen, was ihr eigentlich für ein liederlicher Haufen in meinen Augen seid, auf nimmer Wiedersehen. Sondern sowohl bei den Korinthern durch Paulus, als auch bei Laodicea sagt Jesus, der erhöhte Herr, volle Rehabilitation ist möglich, wenn man durch das Tor zum Leben, der Beugung und der Umkehr zu Gott, zu Jesus geht. Das ist möglich, ist das nicht wunderbar? Und ich will machen, dass ihr mitsitzt auf meinem Thron, heißt ausreden bei Laodicea. Da möchte ich Ihnen Mut machen, dass das, was ich schon zitiert habe aus Sprüche 24, dass der Gerechte siebenmal fällt, aber wieder aufsteht in der Gnade Gottes, dass das auch in unserem Leben so sein darf. Sie brauchen nicht am Boden liegen zu bleiben. Sie brauchen nicht zu glauben, dass sie aussortiert sind. Gott hat einen Weg. Amen. Wir wollen beten und uns dazu erheben. Ja, Herr Jesus, danke, dass du so bist, wie du bist und so ganz anders, wie wir sind. Voller Huld und voller Gnade. Und wir danken dir, dass du ein Gott bist, ein Herr bist, ein Hirte bist, ein liebender Herr, der barmherzig und gnädig ist, auch mit unserem Versagen, mit unserem Zurückbleiben, auch mit dem in unserem Leben, was keine Frucht bringt, wo wir dir im Weg stehen und standen, wo wir unsere eigenen Wege gegangen sind. Danke, dass es bei dir keine hoffnungslosen Fälle gibt. Danke, dass es auch hier in diesem Raum und bei allen, die das hören, keinen gibt, der hoffnungslos ist. Was bei Menschen unmöglich ist, ist bei dir möglich. Und so kannst du aus Versagern, Zurückgebliebenen, aus solchen, die andere im Stich gelassen haben, die versagt und gesündigt haben, brauchbare Mitarbeiter in deinem Reich machen. Und das schenke auch, dass wir die Zeit, bis du kommst, um deine Gemeinde zu dir zu nehmen, nutzen, ausnutzen. Ach, was für ein wunderbares Vorrecht, dass du durch uns wirken willst, durch uns schwache und fehlbare Gefäße. Danke, dass du so bist, wie du bist. Gelobt und gepriesen seist du. Amen.